Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zum The Porte Magazin Nummer 161. Diesmal mit nur einer wirklich schlechten Nachricht, denn natürlich gibt es immer noch Entlassungen, die liegen nach wie vor im Trend in der Branche, aber abseits davon gibt es vornehmlich, naja, spannende News. So gerüchtelt es etwa heftig um die Zukunft der Xbox-Division im Microsoft-Konzern, dann gibt es eine kuriose Klage gegen Take-Two und die Premium-Währung in den 2K-Sportspielen, es gibt Ärger um Apples Entgegenkommen beim neuen EU-Recht für digitalen Wettbewerb, aus den Trümmern des geschlossenen Studios Volition erwächst ein neues, kleines Unternehmen und Disney kauft sich bei Epic ein und will eine Art Disney Fortnite auf die Beine stellen. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Sendung. Gerüchte: Microsoft will First-Party-Titel auch auf PlayStation veröffentlichen. Am Wochenende kochte die Gerüchteküche geradezu über, als aus verschiedenen Quellen Berichte aufkamen, dass Microsoft eine Strategieänderung für das Xbox-Geschäft plane und anscheinend vorhabe, sich weitestgehend vom Konzept der Exklusivspiele zu verabschieden und viele First-Party-Titel auch für PlayStation zu veröffentlichen. Da gibt es derzeit viele Diskussionen, viel Aufregung, aber noch keine harten Fakten. Die sollen aber folgen. Xbox-Chef Phil Spencer kündigte für kommende Woche ein Business-Update an. Und nun nochmal etwas ausführlicher aufgedröselt, was da jetzt eigentlich gerade für so viel Aufregung sorgt. Gerüchte, dass Microsoft einige First-Party-Titel, also Eigenproduktionen der von Microsoft gekauften Studios, die bislang immer nur für Xbox-Konsolen und auf PC erschienen sind, wohl auch auf PlayStation oder die Nintendo Switch bringen will, die gab es schon eine Weile. Anfang Januar kamen da bereits einige auf und es gab auch Indizien aus Data Mining dafür, dass einige der Spiele für andere Plattformen kommen. Konkret, dass Microsoft etwa das Actionspiel Hi-Fi Rush sowie das Piraten-as-a-Service-Game Sea of Thieves für andere Plattformen plane. Zwar stellte Phil Spencer noch im Dezember klar, dass man nicht etwa den Game Pass, Microsofts Spiele-Abo auf PlayStation bringen wolle, aber anscheinend ist Sonys Plattform durchaus kein Tabu, wenn es um den Release älterer Xbox-Titel geht. Und das ist ja auch verständlich, denn wenn man etwa bei Sea of Thieves drauf schaut, dass es ein Service-Game ist, wenn man so eins betreiben will, da braucht man möglichst viele Spieler und die sind halt irgendwie, naja, mit anderen Konsolen unterwegs. Um den Jahreswechsel veröffentlichte etwa der Marktforscher Ampere Analysis Zahlen, wonach aktuell weltweit für jede verkaufte Xbox Series 3 PS5 über die Ladentheke gehen. Vor einem Jahr verkaufte sich die PS5 noch in einem Verhältnis von 2:1. Sony hatte also lange schon die Nase vorne im Konsolenwettbewerb und konnte diesen Vorsprung zuletzt noch deutlich ausbauen. Und nur so nebenher, falls ihr euch das fragt, Nintendo Switch-Verkäufe, die sinken kontinuierlich, kommen aber von einem sehr hohen Niveau und schon seit vielen Jahren und dieses Jahr wird eh ein Nachfolger erwartet, also Nintendo weiterhin irgendwie außer Konkurrenz und sehr erfolgreich. Zurück zu Microsoft jedenfalls. Um den 4. Februar herum, also am Wochenende, gab es von vielen Stellen allerlei Stories, die alle in eine ähnliche Richtung gehen, die das Bild eines Spieleherstellers zeichnen, der sich vom Gedanken der Exklusivgames mehr oder weniger verabschiedet hat. Microsoft überlege etwa, das derzeit nur für Xbox und Windows PC angekündigte Indiana Jones and the Great Circle, das bei Machine Games in Entwicklung ist, vielleicht einige Monate später auch auf die PS5 zu bringen, so berichtet Tom Warren von The Verge unter Berufung auf Kontakte beim Konzern. Microsoft plant Starfield, das große neue Bethesda-Rollenspiel und das große Xbox- und PC-Exklusivspiel 2023, auch für PS5 zu veröffentlichen. Das berichtet John Clark von Xbox Era, ebenfalls sind es hier anonyme Quellen, die das wissen wollen. Und bei Starfield enden die Pläne nicht, fügt Xbox Era-Mitgründer Nick Baker auf Twitter hinzu, Hellblade 2 würde wahrscheinlich auch auf PlayStation kommen. Dazu gibt es allerlei Berichte, Gerüchte und Meinungen, dass Microsofts bisherige Strategie gescheitert sei. Man sei sich im Klaren, dass die aktuelle Strategie sich einfach nicht lohne. Der Game Pass rentiert sich nicht in dem Maße, wie erhofft, und die Xbox als abgeschlagener Platz 2 im Konsolenwettbewerb lohnt sich auch nicht. So berichtet Christopher Ding von GamesIndustry.biz in einem Podcast, dass Händler in Europa bereits begonnen hätten, Disc-Versionen von Xbox-Games aus dem Angebot zu streichen. Die verkaufen sich zu schlecht und laut der Gerichtsprozess-Leaks, über die ich hier im Magazin ja auch berichtet habe, steht ja ohnehin eine rein digitale Xbox Series X in den Startlöchern. Und zuletzt wurden ja bereits viele Mitarbeiter gefeuert, die für physische Medien bei Xbox zuständig waren. Plant also Microsoft eine rein digitale Zukunft für die Xbox? Und dann war da noch dieser Podcast mit einem Xbox-Auskenner namens Tim Dog. Keine Ahnung, wie glaubwürdig nun diese Quelle und wie informiert sie ist. Aber seine Aussagen wurden auch im Internet breit gestreut und heftig diskutiert. Der Mann jedenfalls behauptet, dass die Microsoft-Konzernführung angesichts der Zahlen aktuell sehr nervös ist und nach der teuren Fusion mit Activision schnell einen Return of Investment erwartet. Also, dass sich diese Sache rasch in irgendeiner Form zahlenmäßig gelohnt hat. Dass der Game Pass rote Zahlen schreibt und dass das Hardware-Geschäft mit Xbox praktisch tot sei. Ihm zufolge würde Xbox nun den Segerweg gehen hin zum rein digitalen Third-Party-Publisher für alle Plattformen. Uff, was für eine Aufregung. So viele Berichte von so vielen Quellen, aber alles nur Gerüchte, Vermutungen, Analysen. Geadelt wurde das dann aber schon irgendwie durch Xbox-Chef Phil Spencer, der am 5. Februar auf Ex-Twitter schreibt, Zitat, unsere Ohren sind offen und wir hören euch. Wir planen ein Business-Update-Event für nächste Woche, wo wir uns darauf freuen, euch mehr über unsere Vision der Xbox-Zukunft zu verraten. Bleibt dran. Zitat Ende. Er hat also nichts bestätigt, er hat nichts abgewiesen, aber es wird eine Vision der Xbox-Zukunft, die einen Erklärungsbedarf hat, wo es ein Event gibt, um uns die zu erzählen. Tja, und da wo Rauch ist, da ist auch irgendwo auch Feuer und Spencers Kommentar lässt uns nun sehr gespannt auf die nächste Woche blicken. Irgendwas ist da im Busch, allem Anschein nach plant Microsoft eine neue Strategie für Xbox, nicht mehr, nicht weniger. Und trotz all dieser Gerüchte so wirklich mehr wissen, so mit hundertprozentiger Sicherheit tun wir nicht. Also erwarten wir mal gespannt, was da an konkreten Fakten auf uns zukommt. Ich denke, da könnte es nächste Woche ein gemütliches Feierabendbier von uns zum Thema geben. Die Chancen dafür schätze ich als recht hoch ein. Sammelklage gegen Take-Two wegen Ingame-Währung in NBA 2K. Am 7. Februar berichtete Stephen Totilo auf der Website Gamefile.news von einer Sammelklage gegen den Publisher Take-Two Interactive sowie dessen Argumentation gegen die Vorwürfe. Und das ist eine schöne, schräge, kleine Nachricht. Konkret geht es darum, dass eine Klage von einem Minderjährigen aus Kalifornien und dessen gesetzlichen Vertreter angeleiert wurde mit dem Vorwurf, dass Take-Two Interactive seine Kunden bestehle. Konkret geht es darum, dass man etwa im Basketballspiel NBA 2K22 als Beispiel als Spieler Online-Premium-Währung kaufen kann. Das Game ist schließlich wie viele dieser 2K-Sportspiele durchzogen von glücksspielähnlichen Mechaniken und Mikrotransaktionen. Nur neigt die Take-Two-Tochter 2K Games, die diese Sportspiele veröffentlicht, dazu, seine eigenen Games nicht sonderlich lang zu supporten. Im Beispiel ist NBA 2K22 im September 2021 erschienen und keine 2,5 Jahre später, am 1. Januar 2024, wurden die Server fürs Spiel abgestellt. Wer sich teure Premium-Währung fürs Game gekauft hat, der kann sie dann nicht mehr nutzen. Das stellt nun der Klage zufolge Diebstahl von den Kunden dar, dass man eben den Zugriff darauf verliert. Die Forderung, eine Erstattung unbenutzter Guthaben bei der Serverabschaltung solcher Games. Die Argumentation der Take-Two-Anwälte lautet laut Stephen Totilo folgendermaßen, Zitat, virtuelle Währung ist nicht das Eigentum des Klägers. Stattdessen handelt es sich um eine Fiktion, die von den Spielherstellern kreiert wurde und dessen Nutzungsbedingungen unterliegt. Zitat Ende. Eine Fiktion. Wunderbar. Und naja, die Nutzungsbedingungen erlauben dem Publisher halt, nach eigenem Gutdünken solche virtuellen Währungen zu entfernen, wann und wie es den Entscheidern beliebt. Und diesen Nutzungsbedingungen hat man ja zugestimmt, bei diesem einen Bildschirm damals, beim ersten Spielstart. Hat man doch durchgelesen, weiß man doch. Im März jedenfalls soll das Gericht in diesem Fall entscheiden. Hier ist also noch alles im Fluss. Diesen kleinen Konflikt sowie den ja irgendwie zynische Argumentation der Anwälte wollte ich euch aber nicht vorenthalten. Heftige Kritik an Apples Umsetzung von EU-Richtlinien. Im letzten Magazin hatte ich ja brühwarm die Story davon, dass Apple in Zukunft auf dem EU-Markt ein paar Sachen erlauben muss, die Kunden im Rest der Welt nicht tun dürfen. Etwa alternative App-Stores nutzen oder alternative Zahlungsmethoden. Neues EU-Recht zwang den Tech-Giganten dazu und ich beschrieb das im letzten Magazin als eher positiv und mit der Hoffnung auf mehr Vielfalt und Flexibilität für User und Entwickler. Ich trottel. Wie sich rasch herausstellte, ist das alles lange nicht so sonnig und heiter wie gedacht. Drum fasse ich hier etwas nach und erkläre, was Apple im Detail da plant. Konkret war das einer meiner Denkfehler, dass Apple hier sein Betriebssystem jetzt wirklich öffnet. Also ähnlich wie bei Android das sogenannte Sideloaden von Apps erlaubt. Sprich das Herunterladen von Installationspaketen aus dem Web oder via Übertragung vom PC und die lokale Installation. Nein, gibt es nicht. Und das sah dieser Digital Markets Act der EU-Kommission ja auch gar nicht vor. Der wollte lediglich, dass User Auswahl haben und dass es auf iOS mehr Wettbewerb gibt. Und den lässt Apple durchaus zu, aber nur, wenn man Apples umständlichen Regeln folgt. Nach wie vor will der Konzern die volle Kontrolle darüber haben, wer Software auf iOS veröffentlicht und auch ein bisschen wissen, wie. Um einen alternativen App Store für iOS anzubieten, müssen Entwickler etwa bei Apple registriert sein, jede Menge Transparenz, Datenschutz und Informationsanforderungen genügen und, oh, man muss Apple eine von einem Finanzinstitut mit A-Rating ausgestellte Bestätigung einer Kreditlinie von 1 Million Euro vorlegen, damit man garantieren kann, auch Support für Entwickler oder User anbieten zu können. Also nur eine kleine Sicherheit. Dazu kommt die bereits im letzten Magazin kurz erwähnte Core Technology Fee, also eine kleine Installationsgebühr von 50 Cent pro Jahr und User für auf anderem Wege installierte Software. Anscheinend wird diese Gebühr für alle Beteiligten fällig, also einmal für den Anbieter des alternativen App Stores, dessen App ja auf dem Telefon installiert sein muss, und einmal für die Anbieter der eigentlichen Apps, die man sich dort herunterlädt und installiert, zumindest wenn die App mehr als 1 Million Mal heruntergeladen wird. Und, alternative Zahlungsmethoden sind ja nun auch laut EU-Recht möglich, abseits der Abwicklung über Apple direkt. Auch hier will der Konzern immer noch einen Anteil an den Store umsetzen, bescheidene 17%. Und immer wenn man nicht direkt im App Store runterlädt, sondern bei einer der alternativen App Stores, dann wird es eine kleine, also im Vollbildschirm dargestellte, gruselige Warnung für alle User geben, die Sicherheitsbedenken äußert. Laut einem Blog-Eintrag bezeichnen die Betreiber des Musikstreaming-Dienstes Spotify die neuen Regeln als eine Farce und sie befürchten, dass ihnen der Weg über alternative App Stores oder Bezahldienstleister letztendlich höhere Kosten verursachen würde, als würde man einfach den Status quo beibehalten. Genauso kritisiert etwa Mozilla, der Hersteller des Browsers Firefox, die Implementierung Apples, mit der Browser auf iOS in Zukunft funktionieren würden. Anbieter müssten fortan 2 technisch unterschiedliche Browserversionen gleichzeitig entwickeln, einmal für iOS in der EU, einmal außerhalb. Das wäre eine Bürde, unter der Apple selbst nicht leiden würde. Und inzwischen hat auch EU-Kommissar Thierry Breton mahnend den Finger erhoben und droht mit schweren Konsequenzen für den Konzern, wenn Apples Änderungen den EU-Behörden als unzureichend erscheinen sollten. Insgesamt ist Apples Reaktion auf die neuen EU-Gesetze also eine ziemlich enttäuschende Geschichte. Der Konzern bietet Alternativen an, baut aber da so viele Hürden und Sonderregeln und Gebühren ein, dass alle Interessenten mehr oder weniger gegängelt werden, darauf zu verzichten und lieber beim Status quo zu bleiben und alle Software über den App Store zu veröffentlichen und das auch über die Apple-Bezahlsysteme sich bezahlen zu lassen. Tja, da habe ich mich also vor 2 Wochen zu früh gefreut, aber vielleicht macht die EU ja doch noch ein bisschen Druck. Fraglich nur, inwieweit und vor allem wann Apple dem auch nachgibt. Ich denke, der Konzern wird das alles jahrelang längst möglich hinauszögern, aussitzen und aufschieben. Entlassungen und Projektstopp bei Eidos Montreal. Was wäre ein Magazin ohne einen Bericht von Entlassungen? Das ist das neue Evergreen-Dauerthema. Nachdem der Microsoft-Activision-Deal nun durch ist, kann ich davon nicht berichten. Embracer kauft auch nicht mehr jede Woche ein. Also gibt's ab jetzt anscheinend bis auf absehbare Zeit immer wieder Studioschließungen. Auch in dieser Ausgabe habe ich eine Neuigkeit, aber immerhin gibt es nur eine große Meldung. Gleichzeitig bleiben viele kleine unerwähnt. Ich verlinke euch wie üblich eine Übersicht in den Quellen. Nun denn, am 29. Januar berichtete Bloomberg's Jason Schreier, dass man beim Embracer-Studio Eidos Montreal Mitarbeiter entlassen und die Arbeiten an einem neuen Deus Ex-Spiel eingestellt habe, das sogar schon seit 2 Jahren in Entwicklung war. Am gleichen Tag bestätigte das Studio das mittels Bild mit Text auf X-Twitter. Da liest man nach etwas Nostalgie und Stolz auf vergangene Erfolge, Zitat: Der globale wirtschaftliche Kontext, die Herausforderungen in unserer Branche und die von Embracer angekündigte umfassende Umstrukturierung haben sich schließlich auf unser Studio ausgewirkt. Es wurde die schwierige Entscheidung getroffen, 97 Mitarbeiter aus den Entwicklungsteams, der Verwaltung und dem Support zu entlassen. Zitat Ende. Danach kommt das Übliche, wir versuchen unser Bestmögliches, das gut zu machen, wir schätzen unsere Mitarbeiter, bla bla bla, ich will es nicht immer wieder vorlesen. Derweil kommentierte auch Elias Toufexis, der als Sprecher in der Games-Branche arbeitet und etwa in den letzten 2 Deus Ex-Teilen den Spielehelden Adam Jensen gesprochen hat, die Neuigkeit wie folgt. Zitat: Deus Ex wurde eingestellt. Dieses andere riesige Spiel, wo ich sowohl Sprecher als auch Regisseur war, das wurde auch eingestellt. Und ein drittes, bei dem ich ebenfalls als Sprecher und Regie angeheuert war, wird umgebaut und die Arbeiten beginnen von vorn mit einem neuen Team. Die Welt der Videospiele ist gerade ein Katastrophengebiet. Zitat Ende. Tja, Und das wird wahrscheinlich auch so weitergehen. Ich hoffe, das hört dieses Jahr auch irgendwann mal mit den Games-Entlassungen auf. Und hey, immerhin, eine verhalten positive Meldung hätte ich da auch noch. Ex-Volition-Mitarbeiter gründen neues Studio, Shapeshifter Games. Als Ende August letzten Jahres das durch die Red Faction und Saints Row Spiele bekannte US-Studio Volition vom Eigentümer Embracer geschlossen wurde, da sorgte ich mich ja um die berufliche Zukunft der Entlassenen. Schließlich war Volition in einer kleinen Stadt in Illinois beheimatet, weit weg von irgendwelchen Tech-Zentren und damit weit weg von anderen möglichen Arbeitgebern. Und es stellt sich raus, zumindest ein paar der Ex-Volition-Entwickler versuchen vor Ort einen Neuanfang. Am 29. Januar stellte sich das neue Studio Shapeshifter Games erstmals vor. Geleitet wird es von Matt Madigan, der 2005 bis 2017 bei Volition und dem damaligen Publisher THQ im Finanzbereich arbeitete. Er scharte eine Gruppe von Ex-Volition-Mitarbeitern um sich und stellte ein neues Studio am alten Ort Champaign, Illinois, auf die Beine. Um die 10 Leute arbeiten dort inzwischen, darunter nicht nur Ex-Volition-Leute, sondern auch Entwickler, die an Immortals of Avium arbeiteten, einem kommerziellen Flop vom letzten Jahr, der inzwischen auch in Entlassungen beim Entwickler gemündet hat. Schade drum, denn das Game ist richtig gut. Wir hatten ja einen Sonntagspodcast dazu, den kann ich euch nur empfehlen. Das Spiel eigentlich auch, wenn ihr es billig bekommt, aber ich schweife ab. Das neue kleine Studio jedenfalls hat erfreulich bescheidene Pläne. Es will zunächst einmal nur als Co-Development-Studio arbeiten, also anderen Teams seine Hilfe und Expertise bei Projekten anbieten. Kreative Freiheit und Selbstbestimmung? Null. Risiko? Gering. Beschäftigungschancen? Stabil. Konkret verkauft man sich als Profi für Open World, die Unreal Engine 5 und Entwicklung auf Konsole. Und anscheinend arbeitet das Studio bereits als Co-Developer an einem Projekt für die Xbox Game Studios, also eine Microsoft-Eigenproduktion. Na dann, hoffen wir mal, dass es gut für das kleine Team läuft und dass sie vielleicht noch mehr Ex-Volition-Mitarbeiter aufnehmen oder am Ende gar eigene Herzensprojekte verwirklichen können. Ist ein langer Weg für so ein neues Studio, ist ein riskanter Weg, aber ich bin sehr gespannt. Disney investiert 1,5 Milliarden US-Dollar in Epic Games. Und hier haben wir ein Studio, das seine Massenentlassungen bereits hinter sich hat und damals Ende September 2023 ja auch versprochen hat, dass es erstmals keine weiteren geben würde. Und die gab es bislang auch nicht. Stattdessen freut sich das Studio jetzt über einen Geldregen. Am 7. Februar erklärte Epic zusammen mit der Walt Disney Company, dass man gemeinsam ein brandneues, offenes, persistentes und soziales Universum schaffen wolle, das Disney-Geschichten zum Leben erwecken soll, irgendwie mit Fortnite interoperabel sein und dessen über 100 Millionen User erreichen soll. Kurzum, Disney möchte auch sowas wie Fortnite haben und ist bereit dafür, ordentlich Geld auszugeben. Konkret investiert der Konzern 1,5 Milliarden US-Dollar in das Studio und erhält dafür einen Firmenanteil. Es ist also keine klassische Transaktion, wo Disney Epic einen Auftrag gibt und das Studio seine Arbeit dann in Rechnung stellt. Vielmehr finanziert Disney das Studio im großen Stil und erhält dafür einen Anteil am Studio und damit am Erfolg des neuen Projekts sowie allen anderen Geschäftsfeldern von Epic. Die aktuelle Games-Krise scheint die ideale Zeit für solche Deals zu sein. Kohle können die Studios alle gut gebrauchen, da kann man schon ein bisschen Firmenanteile verlangen. Was konkret das neue Disney-Spiel oder besser diese neue Games-Plattform werden soll? Das wird alles recht vage umrissen. Also irgendein in Fortnite integriertes oder an Fortnite angedocktes, persistentes Online-Universum jedenfalls, mit zahlreichen Spielmöglichkeiten, aber auch den Möglichkeiten, sich Dinge anzuschauen, vielleicht Filme, Serien oder Live-Shows, einzukaufen und mit Disneys Marken, Charakteren und Universen zu interagieren. Dazu zählt ja nicht bloß Disney, sondern auch eine Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar und andere. Genauso wie bei Fortnite sollen Spieler auch selbst Inhalte erstellen und miteinander teilen können. Basieren soll das alles auf der Unreal Engine. Kurzum, Disney Fortnite ist geplant. Das wird natürlich dann auch irgendwie ein digitaler Kindergarten und ich bedauere die Entwickler und Designer so sehr, die hier versuchen müssen, das alles irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Denn bekanntlich ist Disney recht streng, wenn es um die Nutzung derer Charaktere und Marken geht. Da gibt es sehr viele Regeln, gerade was die Disney-Cartoon-Charaktere angeht, wie die zu designen sind, wie die aussehen, was die tun dürfen, was sie nicht tun dürfen und so weiter und so fort. Und da gibt es auch noch zahlreiche Fallstricke. Und auf der anderen Seite gibt es auch noch usergenerierte Inhalte und ein junges Publikum, also die Chance auf jede Menge penisförmige User-Kreation. Der Moderationsaufwand, der dürfte enorm sein, aber herrje, Disney sieht, dass die Kohle in Games ist, sieht, wie erfolgreich Fortnite ist und sieht, dass Fortnite noch irgendwie das erste und bislang irgendwie einzige Projekt ist, das so ein bisschen die Vision des Metaverse zu verwirklichen scheint und schlägt hier halt zu. Und so ganz neu ist die Kooperation zwischen Disney und Epic nun auch nicht. Das wird in der Pressemitteilung Disneys zum Thema klar. Es gab hier schon diverse Brand-Kooperationen bei Fortnite und der Disney-Konzern selbst nutzt die Unreal Engine schon länger für allerlei Games, für Filme oder auch Vergnügungspark-Attraktionen. Nun wollen beide Firmen zusammen Disneys bislang größtes Games-Projekt stemmen. Und ja, stimmt, es gab damals hier mal irgendwie Disney Infinity 1, 2 und 3, dieses von Avalanche Software entwickelte Toys to Life Game in den 2010er Jahren. Das versuchte damals den Erfolg der Skylanders-Reihe zu kopieren und bot damals auch schon einen Kessel Buntes aus vielen Disney-Marken. Aber damals war es halt noch zu früh für die milliardenschweren Metaverse-Pläne, wie sie Disney jetzt mit Epic realisieren will. Dann sind wir mal gespannt, wie das alles weitergeht und ob das am Ende auch alles so kommt, wie jetzt geplant und versprochen. Epic Games ist jetzt jedenfalls um viel Kohle reicher, aber dafür um einige Prozent der Firma ärmer. Laut TheInformation.com kaufte Disney etwa 6,67%, also ein 1/15 der Firma, was den aktuellen Wert von Epic Games auf 22,5 Milliarden Dollar ansetzt. Und das ist übrigens fast ein Drittel weniger, als der Firmenwert noch im Jahr 2022 war. So der Artikel. Tja, der Boom in Games ist echt gerade ein wenig vorbei. Alle schnallen sie den Gürtel enger. Alles ist ein bisschen riskanter geworden. Wir leben in spannenden Zeiten. Kommen wir nun zum feierlichen Abschluss der Sendung und damit wie gewohnt zur feierlichen Verlesung der Release-Termine für den Zeitraum vom 10. bis einschließlich 23. Februar, wo dann auch das neue Magazin erscheinen wird. Das denke ich zumindest. Und genauso wie diese Prognose sind alle Angaben natürlich ohne jegliche Gewähr vollständig, es sind sie erst recht nicht. Los geht's am 13. Februar mit Banishers Ghosts of New Eden, einem neuen Spiel von Dontnod, dem französischen Team hinter Stranger Things. Wieder hat ihr Werk einen narrativen Fokus, ist aber nebenher auch ein Action-Rollenspiel. Eines, in dem ihr im 17. Jahrhundert die Geschicke von zwei der titelgebenden Banisher verfolgt. Das sind Menschen, die Geister vertreiben. Eine Portion Drama bekommt das Ganze, weil es sich hier um ein Pärchen handelt, ja, eine Liebesbeziehung. Und dann wird auch noch eine Person davon zum Geist. Na tolle Wurst. Das Spiel kommt für Xbox Series, PS5 und PC. Am gleichen Tag released Islands of Insight für PC. Das ist ein Shared World Puzzle Game, also eine Art Open World Rätselspiel, bei dem man gemeinsam mit anderen zockt und Rätsel löst. Das bietet eine fürs Genre so typische, idyllische, überbordende, heile Welt als Rahmung für die ganzen Puzzles und eine völlig irrsinnige Anzahl an Rätseln. Über 10.000 Stück sind integriert, verteilt auf 24 verschiedene Puzzletypen. Das ist ziemlich schräg. Ich weiß ja nicht, ob hier die schiere Masse wirklich nötig ist und ob das nicht auf Kosten der Klasse geht. Und der letzte Release am 13.02. Ultros für PC und PlayStation. Das ist super einfach beschrieben. Psychedelic Metroidvania. Spielerisch ist es also ein klassisches 2D-Action-Ding mit den bekannten Mechaniken dieses Genres. Optisch ist es ein LSD-Farbrausch im Look von Batik-Hemden oder grellbunten Mandalas. Also der Look ist wirklich extrem cool, aber wir wissen ja, dass das Äußerliche nicht alles ist. Hoffentlich stimmen auch die innerlichen Werte. Am 14. Februar kommt Tomb Raider 1 bis 3 Remastered für alle Plattformen. Das kommt vom Port-Spezialisten Esprier, die zuletzt etwa Star Wars Knights of the Old Republic 1 und 2 oder The Force Unleashed oder Republic Commando auf die Switch gebracht haben. Nun gibt es Oldschool Tomb Raider, die ersten drei Teile, in einem witzigen, nur leicht aufgehübschten Look. Lara und die Levels sind nach wie vor eher klobig und kantig, dafür sind Beleuchtung, Effekte und der Detailgrad halt durchweg angehoben. Lara sowie die Gegner haben also durchaus mehr Polygone spediert bekommen, aber eben nicht so viel, dass das Remaster wie ein modernes Spiel wirkt, sondern eher wie ein modernes Spiel vor 20 Jahren. Mit einer Beleuchtung, wie man sie heute erwartet. Schräges Ding, hat aber was. Dann am 14.02. noch ein Game für PC, bei dem ich mir echt nicht sicher bin, ob das gut ist oder was das überhaupt soll, aber allein die Beschreibung. Solium Infernum ist ein rundenbasiertes Grand-Strategy-Spiel mit gleichzeitigen Zügen für alle Spieler. Schwerpunkt ist hier die Politik. Es kann mit bis zu 6 Spielern gespielt werden und es spielt in der Hölle, wo das Verschwinden Satans ein politisches Vakuum erzeugt. Also, es ist total schräg. Ich werde aus der Steam-Beschreibung nicht schlau. Ich habe es hier erwähnt, das freut mich irgendwie. Am 15. Februar dann kommt Spirit Hunter Deathmark 2 raus für PS5, Switch und PC. Das ist ein japanisches Horror-Adventure mit viel Story im Visual-Novel-Stil und einem witzigen Gameplay in Form von, naja, Side-Scrolling-Action-Passagen. Es geht freilich um Übernatürliches und wie es das Klischee verlangt, findet das alles in einer Schule statt. ist schon der dritte Teil der Reihe und das kam bereits 2022 in Japan raus. Jetzt folgt die Lokalisierung mit englischen Texten. Vertont ist das Gruselgame aber immer noch auf Japanisch und mein Bauchgefühl sagt mir, dass eine kleine Nische sehr viel Freude damit haben wird. Vielleicht etwas für eine Folge Gänsehaut. Am 16. Februar haben wir dann den Release von einem Titel, dessen 70-Euro-Preis angesichts der Tatsache, dass es ja auch ein Service-Game ist, vom Ubisoft-CEO Yves-Jules Moe kürzlich mit folgenden Worten verteidigt wurde. Zitat: Sie werden merken, dass Skull and Bones ein rundum ausgewachsener Titel ist. Es ist ein sehr großes Spiel und wir denken, die Leute werden erkennen, wie riesig und vollständig es ist. Es ist wirklich ein richtiges Triple, ein Quadruple-A-Game, das auch langfristig abliefern wird. Zitat Ende. Also, ihr habt den Chef gehört. Das Piratenschiff Service Game, das seit 2013 bei Ubisoft Singapur in Entwicklung ist, kommt nun endlich raus. Skull and Bones kommt für PC, PS5 und Xbox Series. Es ist im Prinzip ein Looter-Shooter, nur dass ihr eben keinen Charakter mit einer Knarre in der Hand spielt, sondern ein Schiff durch allerlei Seeschlachten lenkt und dabei immer weiter upgradet. Derzeit läuft übrigens eine offene Beta. Die ersten User-Kommentare wollen Eve aber dreisterweise gar nicht so richtig recht geben. Naja. Ebenfalls am 16. Februar ein Exklusivtitel für die Switch, Mario vs. Donkey Kong. Das ist ein Remake des gleichnamigen Game Boy Advance Spiels von 2004. Spielerisch ist das ein Hüpfspiel mit Fokus auf Puzzles, in dem ihr halt so Mini-Mario-Spielzeuge in den Level finden oder sicher ins Ziel bringen müsst. Spielt sich wie ein Mario-Titel, so von der Steuerung und den Mechaniken, Springen, Saltos und so weiter, ist aber eher was für die Tüftler, denn überall wollen Fallen und Hindernisse durch kreativen Einsatz von Marios Talenten und der Levelmechaniken überwunden werden. Sicher ganz witzig. Am 20. Februar dann bin ich mal für ein paar Tage nicht erreichbar, denn dann erscheint Balatro für alle Plattformen. Das ist ein Roguelite-Deckbuilder, also eins dieser Spiele, wo man immer wieder einen neuen Run versucht, immer wieder scheitert, dabei lernt und auch einen Hauch Metaprogression mitnimmt. Und nebenher stellt man ein Deck aus Karten zusammen. Der Clou hier, das ist ein normales Deck Spielkarten, 52 Stück. Und unser Spielziel ist es, möglichst starke Pokerhände zu legen, die möglichst viele Punkte bringen. Und im Verlauf des Runs können wir dann ganz taktisch lauter Buffs und Upgrades aktivieren, um unsere Karten, die Punkteberechnung oder unsere Chancen zu verbessern. Im Rahmen des Steam Next Fest gab es eine PC-Demo, die mich bereits hart süchtig gemacht hat. Das ist wirklich jetzt schon ein ganz großer Spaß und ich freue mich wie die Sau darauf. So, vier Spiele noch. Am 21. Februar haben wir Terminator Dark Fate Defiance für PC. Das ist ein Echtzeitstrategiespiel im Terminator-Universum. Menschen gegen Maschinen. Ihr schleppt dabei eure Armee von Mission zu Mission mit. Ist also wichtig, wie gut ihr seid in jeder Situation. Alles hat Konsequenzen. Ihr habt stets mit begrenzten Ressourcen zu tun und tragt eher taktische Gefechte aus. Dazu gibt es einen Skirmish- oder Mehrspielermodus mit bis zu 4 Teams und 3 spielbaren Fraktionen. Das wirkt alles angenehm fokussiert auf die Spielidee, Echtzeitstrategie trifft Terminator. Entwickelt wird das Ganze von Slytherin, dem britischen Publisher und Entwickler vor allem nischiger Hardcore-Strategie, Taktik und Kriegsspiele. Am 22. Februar haben wir dann Pacific Drive für PC und PS5. Und das ist auch ein bisschen schräg. Das ist ein Run-basiertes Survival-Spiel, in dem ihr zu Fuß und vornehmlich am Steuer eines alten Kombis immer wieder in eine mysteriöse Sperrzone eindringt, die voller Gefahren, Monster und übernatürlicher Phänomene steckt. Dort baut ihr dann Ressourcen ab und findet Informationen. Unterwegs behebt ihr Pannen mit Bordmitteln und zwischen den Runs upgradet ihr euer Fahrzeug mit selber gecrafteten Gegenständen in der Garage. Schräges Ding irgendwie, hat auf jeden Fall einen coolen Look. Und auch hier scheint es eine Demo zu geben. Ebenfalls am 22. Februar ein Spiel, das einen sehr schön sprechenden Titel hat, der eigentlich alles Wichtige verrät. Garden Life, a Cozy Simulator ist, ein gemütliches Gärtnerspiel. Im Story-Modus übernehmen wir die Verantwortung für einen verwilderten und heruntergekommenen Garten samt prächtigem antiken Gewächshaus und hauchen dem allen ein neues Leben ein. Gespielt wird in der Ego-Perspektive, die Grafik ist sehr farbenfroh und nicht wirklich realistisch, sondern mit einem guten Hauch Comic-Look versehen, ohne dass ich es jetzt wirklich Cell-Shading nennen könnte. Sehr eigenwillig. Auf jeden Fall ist es sehr bunt, fast schon kitschig und das Gameplay, das ist halt säen, pflanzen, gießen, düngen, Unkraut jäten, Wachstum beobachten, planen, tun und machen. Das wird seine Fans finden und kommt für PC und später dieses Jahr auch für Konsole. Und zuletzt haben wir Promenade. Das ist ein ganz herziges kleines Jump'n'Run aus Frankreich für alle Plattformen. Eure Spielfigur sprintet, hüpft und purzelt durch hübsch gestaltete Welten voller Rätsel und Gegner. Rechner. Sein Sidekick ist ein kleiner, putziger Tintenfisch, der auch als Lasso dient. Es gibt auch eine Demo auf Steam hierzu. Das wirkt alles sehr traditionell, aber offensichtlich steckt hier wirklich viel Herzblut drin. Dazu arbeitet auch nur ein kleines 4-Mann-Team am Spiel und ich hoffe, dass da am Ende auch ein schönes Gameboy rumkommt. Und ich hoffe außerdem, dass ihr mit diesem Magazin gut informiert und unterhalten wurdet. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit und noch sehr viel mehr, danke, danke, für eure großzügige Unterstützung dieses Projekts. Ihr seid cool und ermöglicht uns zu tun, was wir tun. Das ist einmalig. Wir hören uns dann in dieser Form, also mit dem nächsten Magazin, in 2 Wochen wieder, wenn alles klappt. Oder sehr viel eher bei einem unserer vielen anderen Podcasts. Bis dahin.